Wenn ich mich hinstelle und sage, ich sage, oh, Nachhaltigkeit, das kostet mich mehr, das lohnt sich nicht, das kann ich mir nicht leisten, will ich nicht, dann stimmt das seltenst. Das ist immer auf eine gewisse Art und Weise möglich. Ich rede nicht davon, dass wir immer hundertprozentig, es gibt nicht immer nur Nullen und Einsen. Genauso gibt es eben auch Prozesse, die wir umstellen, wo wir sagen, okay, heute funktioniert das so, belasst das so, aber guck mal, hier dein Ersatzteilversand, da könnten wir doch mal anfangen. Da hast du sowieso nicht so den riesen Preisdruck, weil XYZ, deine Konditionen geben das her. Dann lass uns da starten, dann siehst du, wie es funktioniert und dann gucken wir, wie sich das vielleicht auch noch andere Effekte daraus ergeben können. Und so ist das bei jeder Entscheidung, die wir auch treffen.
Hallo und herzlich willkommen zu Nachhaltig im Mittelstand. Wie immer geht es bei uns um Erfolgsgeschichten aus dem Mittelstand in Sachen Nachhaltigkeit und auch heute mal um Startups aus der Nachhaltigkeit, die tolle Dinge tun hier. Für wen wohl? Für den Mittelstand. So spreche ich heute mit Christopher Feist. Er ist CEO und Co-Founder von der Firma Paper. Die machen Luftpolsterfolie, ja, aus Papier, das lässt der Name wohl vermuten. Und heute haben wir so ein bisschen eine Gründerstory, wie das alles so passiert ist. Aber auch am Ende, ja, habe ich immer ein bisschen auf den Zahn gefühlt, wie nachhaltig denn auch wohl ein Startup unterwegs ist, das Verpackungslösungen aus Papier anbietet. Und ja, eine spannende Geschichte. Die Firma heißt Paper, wie ich im Podcast gelernt habe. Das hat mir aber der liebe Christopher erst ganz am Ende verraten. Leider habe ich es hier und da falsch ausgesprochen. Und wenn ihr sehen wollt, wie der Jens ganz am Ende, ne, in Schamesröte in sich versinkt, weil er den Firmennamen des Gastes falsch ausgesprochen hat und das nicht nur einmal, ja, auch dafür lohnt es sich, dran zu bleiben. Also viel Spaß mit der Folge und wir holen jetzt den Christopher direkt dazu. Wie immer freue ich mich riesig, wenn wir neue Gäste im Podcast haben. Und diesmal ist es echt total spannend, weil heute sprechen wir wahrscheinlich mit dem heißesten Startup aus Hannover. Zumindest so oft, wie ich euren Namen in letzter Zeit irgendwo in der Presse gesehen habe. Wahnsinn. Heute da ist Christopher Feist, CEO von Paper, ein Unternehmen, das Luftpolsterfolie herstellt aus Papier.
Ja, besten Dank.
Ja, ein Produkt. Wo der Name schon alles sagt, was es ist und was es kann, ist damit eigentlich schon alles gesagt, Christoph.
Ja, genau, wir können hier aufhören. Danke, dass ich hier sein durfte. ja, schön, danke danke für die Blumen. Ob wir es das heißeste Startup sind, das lasse ich gerne anderen über das zu beurteilen.
Ja, es ist, glaube ich, dadurch, dass ihr Verpackungsfolie herstellt aus Papier, kann man das so sagen, Verpackungsfolie aus Papier ist ja schon wieder ein Widerspruch. Egal, glaube ich, eine große Aufmerksamkeit oder eine große Nachfrage oder eine coole Idee. Oder nochmal anders, ich habe euch das erste Mal gesehen, ich bin ja selber noch Neu-Hannoveraner, ich habe das erste Jahr überstanden hier in der Stadt und habe euch getroffen auf der Hannover-Messe. Da war so ein kleiner Stand und ich wusste gar nicht, was machen die denn alle hier und schon hatte ich da so eure Luftpolsterfolie in der Hand und fing sofort an, die kleinen Bubbles zu zerdrücken und habe gemerkt, irgendwas ist anders. Das knallt gar nicht und das fühlt sich an wie Papier. Und dann war der Gedanke, boah, das ist ja ein so geniales Produkt. Also so einfach, es muss ja nachhaltig sein. Deshalb will ich auch mit dir sprechen, ist es tatsächlich nachhaltig? Und wie kamt ihr auf die Idee? Und überhaupt, warum seid ihr noch ein Startup? Warum gibt es euch nicht schon seit 20 Jahren? Also, magst du mal erzählen, wie das alles angefangen hat bei
Gerne.
Euch?
Gerne. Also erstmal bin ich ja froh, dass du dran geblieben bist, obwohl es nicht geploppt hat. Das ist auch so der All-Time wahrscheinlich größte Vorschlag, den wir immer bekommen, müsste aber hart dran arbeiten, dass das bald einen Sound macht. Sind wir dran, versprochen.
super.
Spaß beiseite. Also angefangen hat das Ganze mittlerweile vor 5 Jahren. Ein guter Freund und heute auch Mitgründer von mir, Fabian, hatte in der Uni die Idee und es war gar nicht so, dass er jetzt durch das Leben gelaufen ist und gesagt, oh, ich wollte unbedingt schon mal irgendwie Verpackungsindustrie machen. Nein, es war so, dass bei uns hieß das damals Schlüsselkompetenzkurse oder Extracurricula, also ein Kurs, den man neben seinem normalen Studiumgang eigentlich gemacht hat. Und er ist Holzingenieur und hat eigentlich so Möbel designt und so weiter, aber es gab einen Kurs, der da hieß How to Startup. Und weil das so viele Leute interessant fanden, musste man vorher eine Idee haben, um mitzumachen. Und kurzum, diese Idee war Luftpolsterfolie aus Papier. Die Profs haben dann gesagt, Mensch, das ist ja eine tolle Idee, da müsste man noch mal mehr draus machen. bewirb dich doch mal für ein Stipendium. Und da es sich bei so einem Stipendium immer ganz gut macht, wenn man das nicht ganz alleine macht, insbesondere wenn man ja auch ein Team braucht. Es geht da ja bei weitem nicht nur darum, irgendwie Produkte zu entwickeln, sondern eben auch einen Businessplan aufzustellen und so weiter. Er wusste ja, ich kenne doch da noch einen, der hat doch irgendwas mit Wirtschaft studiert, den könnte ich doch mal fragen. Und das war dann ich. Und so fing das dann an. 2020 hatten wir dann dieses Stipendium beantragt, das Gründungsstipendium der N-Bank, was wir dankenswerterweise auch bekommen haben. Haben dann noch einen dritten dazugenommen, den Steven, sodass wir dann zu dritt losgelaufen sind und relativ zügig aber auch durch Corona wieder ausgebremst wurden. Also es war eine spannende Zeit in WG-Küchen zwischen Backofen, Lochblech aus dem Baumarkt, Wischmopp und allen anderen Dingen, die wir so gefunden haben, weil in der Universität konnte man leider nicht mal so viel nutzen, denn es war alles zu. Aber das so kleiner Ausflug in die Vergangenheit.
Jetzt muss ich tatsächlich ganz kurz mal da reingehen. Ich möchte euch natürlich auch daran erinnern, dass wir ja unsere Plattform aufbauen, unsere Community, nachhaltig-im-mittelstand.de. Schaut mal danach. Dort gibt es dann die Möglichkeit, sich ganz toll mit uns zu vernetzen, in den Austausch zu gehen. Und wir werden zunehmend mehr Informationen rund um die Nachhaltigkeit mit euch teilen. Das ist natürlich alles kostenfrei. Also nachhaltig-im-mittelstand.de, immer schön mit einem Minus dazwischen. Und wenn ihr wirklich Bock auf Vernetzen habt, ne, mein Name Jens Olberding, schaut mal auf LinkedIn. Dort bin ich ganz gut zu finden und teile auch den ein oder anderen Content, wer hätte es gedacht, zum Thema Nachhaltigkeit. Okay, jetzt haben wir den Christopher genug unterbrochen. Gehen wir mal zurück und hören, was er noch so zu berichten hat.
Das heißt, okay, Corona, viele schon vergessen, aber das hat natürlich alles lahmgelegt. Blöde Zeit, vielleicht eine Firma neu zu gründen. Ich kann mich da auch an was erinnern.
Ja, wobei ich sogar sagen würde, tatsächlich bin ich auf eine ganz komische Art und Weise auch dankbar, dass damals Corona war, weil man hatte zumindest Zeit. Und ich weiß gar nicht, um ganz ehrlich zu sein, wie viel Zeit man am Ende dann in so einem regulären Leben für so ein Startup ganz am Anfang, wo es dann ja auch ganz viel um intrinsische Motivation geht, gefunden hätte, hätte man das in so einem regulären Arbeitsalltag noch unterkriegen müssen. Und so hatten wir alle irgendwie Zeit an unseren Händen und hatten auch nicht die übliche Ablenkung vielleicht. Und das hat uns sicherlich geholfen, da am Ball zu bleiben.
Jetzt hast du das Stichwort selbst schon reingeworfen. Intrinsisch motiviert. Aber was treibt euch denn an? Also ein eigenes Unternehmen aufmachen, was Nachhaltiges zu produzieren, weiter mit den Kumpels aus dem Studium unterwegs zu sein.
Ja, ich glaube, am Ende hast du es gut zusammengefasst. Ne? Also alles auf eine gewisse Art und Weise. Ich glaube, man kann das auch gar nicht so pauschal sagen. Also wir sind mittlerweile auch nicht nur 3 Leute, sondern heute sind wir 17, die da tagtäglich ihr Bestes geben. Und ich glaube, wir haben alle ganz individuelle Motivationen dahinter. Für mich war es sicherlich auch was irgendwie selber zu gestalten, also auch irgendwie was zu bewegen, auch immer sagen zu können, ich arbeite für was, mit dem ich mich zu 100% identifizieren kann. Und natürlich auf eine gewisse Art und Weise irgendwie was zurückzugeben. Das klingt immer ein bisschen pathetisch, aber für mich ist es wirklich was, wo ich so denke, das motiviert mich auch, dann die Stunden reinzustecken, die man am Ende tut. Denn das, was wir machen, das hört nicht irgendwie nach 9-to-5 Montag bis Freitag auf. Sondern da steckt natürlich eine ganze Menge dahinter und wenn man eben weiß, wofür man was tut, fällt zumindest mir das immer deutlich leichter. Und so kam es auch, dass man früher eben auch gesagt hat, okay, ich meine, das war ja ganz am Anfang in so einem Stipendium, war ja noch nicht mal abzusehen, dass wir jemals das gründen werden, sondern es war ja erstmal eine Idee, ein Projekt, an dem man arbeitet, wo man sagt hat, Mensch, das machen wir jetzt mal und mal sehen, was da rauskommt. Am Ende hätte auch genauso gut sein können, dass es das gewesen wäre und dann wäre das Projekt wieder weg gewesen und wir hätten 9 Monate irgendwie viel dazugelernt und wären unsere Dinge weitergegangen. Das war zum Glück nicht so. Und ich glaube, allein auch so diese Motivation, mit Unternehmen zusammenarbeiten, die auch selber was bewegen wollen, irgendwie zu sehen, ey, wir können denen tatsächlich helfen und wir können Probleme lösen und dieses Problem lösen wir dann nicht nur einem Unternehmen in einem speziellen Anwendungsfall, sondern wir lösen damit auf eine Art auch ein globales, grundsätzliches Problem. Und diese Mischung macht es zumindest für mich immer aus.
Okay, bevor wir fragen, welches Problem ihr dann konkret löst. Du hast gesagt, einer eurer Gründer oder dein Kollege hatte die Idee, Luftpolster auf Folie aus Papier zu machen. Die ja, kam wahrscheinlich irgendwo, wann, wie, war die da? Und dann hast du erzählt, ihr wart in der Studenten-WG und habt das Ganze im Backofen gemacht. Das heißt, ihr habt also Küche, Backofen, da bin ich hier gerade bei Weihnachtsplätzchen so, alle zusammen versuchen, was zu kreieren. Also war das echt so?
Also auf eine Art kann man sich tatsächlich, also wir backen tatsächlich auf eine Art bis heute das Papier. Also ich sag mal, was wir im Prozess machen, so dass man sich das vorstellen kann, wir nutzen ein Rohpapier, ein Wellpappen-Rohpapier, so nennt sich das. Also kein super spezielles Hokuspokus-Papier. Leider, also irgendwann machen wir das bestimmt. Dann können wir uns leisten, eine Rezepturen zu entwickeln und das noch weiter durchzuoptimieren. Aber in erster Linie haben wir Standardpapier vom Markt genommen und um Papier am Ende wieder bearbeiten zu können, macht man es in erster Linie erstmal feucht. Ja, auch das haben wir sicherlich nicht erfunden. Es ist, die Papierindustrie ist ein sehr, sehr alter Industriezweig, wo schon viel vorher entdeckt wurde. Und man kann sich da auch sehr gut an der Wellpappenindustrie orientieren. Also wir machen was nass, wir prägen das dann und dann trocknen wir wieder. Und das konnten wir auf eine Art nur mit einem Backofen darstellen. Also wir haben den Schwamm genommen, um das Papier nass zu machen. Wir haben dann im 3D-Druck eine Walze gedruckt über mehrere Nächte, die dann immer wieder abgebrochen hat. Und dann war der 3D-Drucker auch leider zu klein, dass man verschiedene Teile ineinander stecken musste. Aber auch das hat irgendwann funktioniert. Dann haben wir das Papier geprägt und dann, damit es eben trocknen konnte und vor allem auch, dass das Lochblech auch heiß war, weil es natürlich auch einen Unterschied macht, wenn man Temperatur einbringt, musste da der Backofen her. Und ja, wenn man dann in die WG gekommen ist, da sah es dann mitunter ein bisschen wild aus, weil überall irgendein Papier hang und rumlag und ja, so war das damals.
War bestimmt eine ganz spannende Zeit. Also so ein bisschen tüfteln, ein bisschen backen, WG-Küche. Kriege da gerade ganz, ganz, ganz verklärte Erinnerungen an meine Studienzeit und ärgere mich gerade, einen Backofen hätte ich auch gehabt. Also die Idee hätte ja schon viel eher kommen können. Ah, sehr cool. Ja, ich glaube, ich vermute mal, dass ein Grund ist, warum ihr erfolgreich seid oder warum auch tatsächlich viele Firmen dann gekommen sind, ist, weil das Produkt so leicht erklärend ist, oder? Statt Folie Papier nutzen.
Ja, absolut.
Für Verpackung. Absolut. Oder? Das ist so, tue ich euch unrecht, wenn ich das so einfach unterbreche.
Nein, ich glaube, das ist auf jeden Fall der Türöffner. Ich sage immer, Nachhaltigkeit kann der Türöffner sein, aber macht die Tür nicht wieder zu. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz viele Unternehmen, die eigentlich das wollen, sich da auf den Weg zu machen und zu sagen, komm, irgendwie müssen wir mal was verändern, aus welchen Gründen auch immer. Also Nachhaltigkeit ist das eine, aber Kosten optimieren könnte das andere sein. Und dann hinzugehen, sich umzuschauen und so weiter. Und wenn man dann ein leicht verständliches Produkt hat, hilft das auf jeden Fall. Also wir können tatsächlich sagen, also aktuell kommen 90% der Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten oder mit denen wir sprechen, auf uns zu, nicht andersrum. Also
ein Traum für Vertrieb, oder?
Ja, natürlich muss man auch immer gut selektieren, mit wem hat man es da zu tun. Und nur weil die auf einen zukommen und Interesse haben, heißt es leider noch nicht, dass sie das am Ende auch alle kaufen. Weil es natürlich immer auch technisch qualifiziert werden will, sodass sich das dann durchaus zieht. So ein Projekt, bis man alle Stellen abgeholt hat. Zwar ist für viele Verpackungen so gewissermaßen ein notwendiges Übel, muss man sagen. Aber auf der anderen Seite, ohne Verpackung geht's halt nicht. Ne? Also wenn die Verpackung nicht funktioniert, geht entweder das, was ich da habe, kaputt. Oder wenn es nicht da ist, dann schicke ich das gar nichts raus und mache keinen Umsatz. Also ich sage immer, ist gewissermaßen auch systemrelevant, auch wenn man gerne auch mal ein bisschen drüber wegschaut. Aber unterm Strich, ja, haben wir natürlich immer auch auf Messen, du hast uns ja auch gefunden, das Vergnügen, dass wir nicht wie so eine Software mit einem Bildschirm erstmal 10 Minuten erklären müssten, was denn das alles so kann, sondern dass alle gleich verstanden haben, worum es denn geht.
Und der Hauptneed der Kunden ist, dass sie eine nachhaltige Verpackungslösung suchen oder was ist der Grund, warum sie auf euch zukommen?
Ja, in erster Linie geht's das. Also Nachhaltigkeit ist das eine. Das andere kann aber auch sein, dass es darum geht, Volumen einzusparen. Also, dass ich heute ein Paket habe. Das hast du vielleicht auch schon mal erlebt. Du bestellst irgendwie online in deinem Online-Shop deines Vertrauens und kriegst ein Paket, was mitunter ziemlich groß ist und ziemlich viel Müll beinhaltet und irgendwie hast du dann den halben Papiermüll in der Woche schon gefüllt, nur mit einem Paket, was du bekommen hast, obwohl du dir nur irgendwas Kleines bestellt hast. Alles nicht so richtig effizient, kostet eine Menge Geld, nicht nur für den Menschen, der das verschickt, sondern am Ende auch der Transport und so weiter kann definitiv besser gestaltet werden. Das kann ein Thema sein. Das andere Thema ist sicherlich auch gewissermaßen Produktschutz. Also Verpackung ist nicht geht es nicht immer nur um Nachhaltigkeit, sondern wir müssen ganz viele verschiedene Aspekte irgendwie berücksichtigen. Dabei geht es unter anderem um Nachhaltigkeit, aber eben auch um die Kosten und dass es am Ende heile bleibt, alles, was man da verschicken möchte. Und so gibt es dann verschiedenste Aspekte, um die wir uns da kümmern.
Das heißt, das ist viel mehr, als dass ihr nur Plastik durch Papier austauscht, sondern ihr könnt das Volumen tatsächlich reduzieren. Mhm. Weil ich bin gerade umgezogen, wenn man da mal so ein Möbel auspackt oder eine neue Couch, wenn die eingelegt war, dann noch in Folie eingepackt. Ich habe gesehen, dass ihr mit Möbelfirmen aus der Region hier, Connox und so, zu tun habt, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist ja Wahnsinn, was da kommt, nur für die Couch. Mhm. Da hat man ja schon fast ein schlechtes Gewissen, dass man da drei eigene gelbe Säcke voll kriegt, nur für die Folie des Sofas. Ja. Wenn das weniger wird, vielleicht sehe ich es ja bei der nächsten Couch, aber ich hoffe, die jetzt hält noch lange.
Ich drücke die Daumen.
Zum Thema nachhaltiger Konsum. Und tatsächlich, Papier schützt besser als die Luftpolsterfolie?
Also, das heißt, pauschal würde ich das niemals sagen, weil sonst kommen ganz viele böse Kommentare. Aber ich sage mal, im konkreten Anwendungsfall kann Papier besser schützen als Folie, ja. Also ich nehme da immer so ein Beispiel, wenn ich jetzt wieder zurück zum Paket gehe und du stellst dir jetzt vor, du hast ein Paket bekommen und irgendwie der Paketbote geht bei dir die Treppen hoch und lässt leider das Paket einmal fallen, weil das ist wahrscheinlich das Hauptproblem, wenn man so ein Paket bekommt, dass die beim Ausliefern die in der Treppe stolpern und das fällt dann irgendwie runter. Und dann ist der Anwendungsfall ja der, dass das Verpackungsmaterial dafür sorgen soll, dass der Inhalt des Ganzen irgendwie nicht kaputt geht. Wenn das passiert und ich habe da Folie drin, passiert aber Folgendes, dass die Folie bei so einem Sturz nicht in der Lage ist, die Kraft als solches aufzunehmen und zu absorbieren, sondern eigentlich wie so ein Trampolin zurückspiegelt, weil ich ja geschlossene Luftkammern habe, auf das ich das abpolstern kann, aber die Kraft wird eben nicht absorbiert, sondern sie gibt sie wieder zurück, was ich immer als Nicht-Techniker Trampolin-Effekt getaucht habe, ist nicht geschützt, könnt ihr gerne alle so benutzen. Ein Papier hingegen ist in der Lage, Kräfte zu absorbieren. Da haben wir auch Tests zu gemacht. Wir waren unter anderem im Amazon Sustainability Accelerator. Da durften wir ab und zu mal nach London fahren und mit den Leuten in dem Headquarter da so ein paar Sachen besprechen, die immer gesagt haben, Leute, wir brauchen Data, Data, Data. Und ich habe gefragt, welche Data wollt ihr denn? Und da haben sie gesagt, ich weiß es nicht, ich möchte Data, Data, Data. Und das kam dann bei raus. Und deswegen in dem Anwendungsfall eines Paketes würde ich auch nie davon sprechen, irgendwie wir sind sicherer oder wir können das, sondern wir können sicherlich den Anwendungsfall genauso gut. Und wenn wir uns jetzt auf diese Schockwerte da fokussieren würden, hätten wir eben nicht, dass wir diese einkommende Kraft wieder zurückspiegeln, wie so ein Trampolin, sondern wir würden sie absorbieren. Und da könnte man tatsächlich sagen, dass wir besser polstern. Im Großen und Ganzen ist es sowieso komplett schwierig. Es gibt auch keine DIN-Norm oder ISO oder irgendwas, die einem sagen würde, okay, was vergleiche ich denn da jetzt eigentlich? Eigentlich gibt es nur heile und kaputt. Und das zeigt meistens die Praxis. So testen zwar schön, um ins Gespräch zu kommen, aber wir sagen immer, wenn wir wirklich was beurteilen wollen, müssen wir eine Testphase machen. Und das ist dann sowieso in jedem Unternehmen und bei jedem Produkt unterschiedlich.
Okay. Hast du gerade gesagt, dass ihr bei Amazon im Testlabor wart oder im Sustainability Lab, was wäre natürlich ein Wahnsinnskunde. Also ich habe gehört, dass die ein paar Pakete am Tag verschicken.
Ja, habe ich auch sehr hohen Bedarf. Irgendwo gelesen, ja.
Ja. Wie gestaltet sich das bei euch? Also die ersten ein, zwei Jahre gingen dann vielleicht nicht in dem Tempo voran, weil einfach da war eine Pandemie dazwischen, die dann halt die Produktfindung nochmal richtig schön gemacht hat für euch. Aber jetzt müsstet ihr ja vermutlich dann so durch die Decke gehen, oder? Oder wenn ihr so viele Kundenanfragen habt, also habt ihr den zweiten Backofen in die WG-Küche gestellt, genau, oder wie geht's jetzt weiter?
Wir haben jetzt einen Pizzaofen installiert und können da parallel die Folie backen. Nein, also Spaß beiseite. Ich glaube, eine Frage, die du am Anfang so ein bisschen durchscheinen lassen hast, warum hat das denn eigentlich noch kein anderer gemacht? Und die Antwort auf diese Frage ist auch die Antwort auf die Frage, wo wir jetzt gerade so stehen. Das, was wir machen, ist im Gegensatz dazu, dass man, ich bin jetzt wieder bei einer Software meinetwegen, was coden kann und so weiter, sicherlich die, dass wir einfach ein physisches Produkt haben. Und was wir produzieren, kommt aus einer Maschine und diese Maschine ist nicht gerade mal so günstig und sie baut sich auch nicht von heute auf morgen. Und dazu kommt noch, dass wir die Herausforderung haben, dass wir mit einer Technologie zu tun haben, die es vorher noch nicht gab. Also ich gehe jetzt nicht irgendwie zu dem Standardhersteller einer Maschine und sage, hier, ich hätte gern bitte das da von der Stange und genauso wie du es schon seit Jahren baust, das stellst du mir bitte hin, planbar und dann legen wir dann und dann los. Deswegen mussten wir erstmal hingehen und sagen, okay, wir brauchen erstmal eine Pilotanlage, damit wir auch zeigen können, dass dieser Prozess, den wir uns da überlegt haben und unter anderem auch zum Patent angemeldet haben in diversen Ländern, dass der auch funktioniert. So, jetzt kam Corona, hat das Ganze enorm verzögert, sodass wir, obwohl wir 2020 gegründet, 2021 Maschine bestellt und finanziert, erst 2023 damit anfangen konnten, tatsächlich zu produzieren. Und dann lernt man natürlich, wie das auch geplant war, auf so einer Pilotanlage noch einiges dazu, was man denn vielleicht anders oder besser machen könnte, sodass wir erst jetzt, also zum Ende des Jahres, die nächste Maschine erwarten, mit der wir dann auch industriell skaliert produzieren können. Was nicht heißen soll, dass wir nicht heute schon mit diversen Kunden zusammenarbeiten. Aber wenn du sagst, wir können ja einfach nur durch die Decke gehen, dann muss ich mal sagen, könnten wir. Wir müssten uns quasi nur eine Treppe bauen anhand der Maschinen, die wir noch bekommen. Also ich sag mal so, das Interesse ist ungebrochen da. Man kann sich auch vorstellen, so eine Pilotanlage produziert so, was auch preislich möglich ist, sicherlich nochmal was anderes als dass das dann eine industrielle skalierte Maschine kann. So sind wir immer noch in so einem gewissen Henne-Ei-Problem gefangen, dass wir sagen, wir würden ganz gerne, aber wir haben noch nicht. Aber um dahin zu kommen, dass wir es alles so können, bräuchten wir aber. Also wir sind sehr froh mit dem, was wir haben. Wir machen auch super coole Projekte von farbigem Papier. Also die Leute, die das noch nicht gesehen haben, unser Papier ist klassisch papierbraun. Das, was man auch wie so ein Paket eben so aussieht, kennt. Aber wir haben unter anderem auch farbige Papiere. Wir machen ja nicht nur, sagen wir, einen Folienersatz, sondern auch Taschen daraus und so weiter. Dass wir viele Projekte haben, die wir jetzt parallel anstoßen können und kommen da echt gut vorwärts, haben coole Kunden gefunden dafür, die uns jetzt quasi den Weg bereiten, dass wir, wenn die große Anlage da ist, was hoffentlich nicht mal allzu lang dauert, komplett durchstarten können. Und dann gilt das, was du vorhin gesagt hast.
Okay, das heißt also, die erste große Maschine oder die ersten großen Skaleneffekte Ende des Jahres, wenn die neue Maschine kommt oder die erste, die dann optimiert ist nach dem Prototypen.
Genau, das ist zumindest die Idee. Und auch da gilt wieder, das ist die erste Maschine, die in dieser Größenordnung gebaut ist und wir wissen alle nicht, was genau passiert. Also ich sag mal so, wir sind deutlich schlauer als vor der ersten Maschine, das ist auf jeden Fall so. Also wir können relativ sicher sagen, was passiert und wie das passiert. Die Frage ist nur, wie lange brauchen wir, um dahin zu kommen, dass das passiert.
Ja, wie schnell können wir lernen? Okay, verstanden. Und dann geht ihr richtig, also nee, dann geht ihr noch mehr durch die Decke oder es kommen noch mehr Kunden oder es werden endlich richtig große Bahnen produziert kann oder wie läuft das?
Genau, also ja, vermutlich. Genau, grundsätzlich geht es darum, dass wir deutlich mehr Volumen produzieren können, dass wir die Preise dementsprechend kompetitiver gestalten können. Und man kann sich auch vorstellen, so ein Sofa einzuwickeln in 35 Zentimeter breiten Rollen, das ist das, was heute aus der Pilotanlage kommt, stellt sich gewissermaßen schwieriger dar,
okay,
als das, was aus einer 80 cm breiten Rolle darstellbar ist. Deswegen sind unsere Anwendungsfälle heute ganz viel in einem Paket oder in sogenannten KLTs, habe ich auch lernen dürfen, heißt Kleinladungsträger, falls du das jetzt noch nicht wusstest.
nee, tatsächlich nicht.
Die zum Beispiel in so einer Produktionsbetrieb in der sogenannten Intralogistik eingesetzt werden. Also Station A hat irgendein Teil, legt es in eine Box, braucht aber eine Zwischenlage. Und dann legt es noch ein Teil drauf, Zwischenlage und so weiter. Und damit kommen wir mit 35 cm breiten Rollen immer noch ganz gut hin. Also gibt es glücklicherweise genug Anwendungsfälle auch ohne 80 cm breite Rollen.
Ja, sicherlich. Ja, cool. Dann seid ihr ja also wirklich noch wirklich ganz, ganz stark in der Startup-Phase. Ist doch in der Startup-Phase, ne? Es ist doch jetzt so
ja,
die Belastungsprobe, wie es funktioniert.
Also ich sag mal, die elementarsten Risiken, würde ich sagen, haben wir zum Glück hinter uns lassen können. Also wir wissen, dass das Produkt einen Markt hat. Wir wissen auch, dass die Technologie funktioniert. Wir wissen auch, dass unsere Patente stichhaltig sind. Also die größten Risiken konnten wir hinter uns lassen. Und genau, also wir würden uns, je nachdem, wie man es definieren möchte, als Scale-up bezeichnen. Das heißt, es geht für uns jetzt darum, die Idee als grundsätzliches zu skalieren. Und genau.
Ja. Vielleicht seid ihr deshalb eines der heißesten Startups in Hannover, weil die Scale-Up-Phase erreicht ja längst nicht jeder.
Das hast du schön gesagt und lasse ich genauso stehen.
Super. So, jetzt mal ein kleiner Themenschwenk, weil ist ja das eine, so ein nachhaltiges Produkt zu produzieren, oder warte mal, ist das überhaupt nachhaltig? Ich meine, nur weil das jetzt aus Papier ist, ne? Ist das tatsächlich hier Recyclingpapier? Ist es nachhaltiges Papier oder ist der Produktionsprozess so aufwendig, dass ich aus nachhaltigen Aspekten doch lieber eine Folie kaufen sollte?
Zum Glück nicht.
War mal ehrlich?
Zum Glück nicht. Also wir nutzen ein Papier, was zunächst erstmal aus Deutschland oder Nachbarländern bekommt. Also nichts, was irgendwo aus irgendwelchen fernen Regenwäldern abgeholzt werden würde. Mhm. Sind auch ein FSC-zertifizierter Betrieb. Sparen zudem ordentlich CO2-Emissionen ein. Also vom Product Carbon Footprint kann man schon mal sagen, wir sind gegenüber einer Folie nachhaltiger. Am Ende gibt es natürlich zig Metriken, die man sich zurechtschieben kann. Und das ist bei so einer Lifecycle-Analyse immer schwierig, pauschal zu sagen. Deswegen würde ich mich auch nicht hinreißen lassen dazu, dass wir in jedem einzelnen Anwendungsfall, es geht ja allein auch um Transportkosten zum Beispiel, ne? Also wenn ich jetzt hingehe und ich sage, ich möchte meine Verpackung nach Portugal fahren, dann würde das sicherlich mehr Sinn machen, in Portugal eine Folie zu kaufen als unser Material. Aber ich sag mal, per se, die Annahmen passen zusammen, fühle ich mich sehr sicher damit zu sagen, dass wir eine sehr nachhaltige Alternative anzubieten haben. Und dann muss man sich das im Einzelfall angucken, was das konkret bedeutet.
Okay, also dann habt ihr also ein nachhaltiges Produkt. Lass mal das so stehen. Also glaube ich auch, sogar jetzt gar nicht so negativ klingen. Oh Gott, nein. Also die andere Frage ist natürlich, wie nachhaltig seid ihr denn eigentlich als Unternehmen? Kann man sich Nachhaltigkeit überhaupt leisten als Startup, wo doch alles schnell gehen muss und ihr seid jetzt in der Skalierungsphase? Da drückt man da vielleicht mal ein Auge zu und ist dann vielleicht dann doch mit einer nicht so nachhaltigen Entscheidung schneller unterwegs. Keine Ahnung.
Ich sag mal, grundsätzlich ist es so, wir haben natürlich dieselben Entscheidungen zu treffen wie jedes andere Unternehmen auch unter den gleichen Bedingungen, dass am Ende Dinge entschieden werden müssen vor verschiedenen Hintergründen. Da spielt auch gerade für so junges Unternehmen wie uns auch Kosten immer eine immense Rolle. Das heißt, in den Momenten, was wir uns leisten können, wo wir wissen, dass es für uns darstellbar, das machen wir auch. Insbesondere die Dinge, wo wir wissen, es kostet uns gar nicht mehr umzustellen, es kostet uns vielleicht erstmal einen Schritt Arbeit. Also billige Beispiele, wie wir das leben, ist, bei uns hat jeder ein Jobticket, wenn er eins möchte. Also sowas fördern wir, das ist zumindest schon mal im Rahmen der Möglichkeiten. Nach Möglichkeit fahren wir mit der Bahn. Also wir alle haben ein schönes Bahnkonto, mit dem wir dann unsere Reisen bestreiten. Ich meine, Problem ist auch, viele Produktionsstätten sind irgendwo im Industriegebiet, da ist jetzt ÖPNV manchmal ein bisschen schwierig. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, fahren wir mit der Bahn. Das klingt jetzt manchmal ein bisschen trivial, aber macht schon einen Unterschied, wenn man sich anguckt, was das teilweise für Kosten verursachen kann für verschiedenste Leute. Ganz doofes Beispiel, wenn wir Bahn fahren, brauche ich für jeden ein Ticket. Wenn ich Auto fahre, reicht, wenn ein Auto fährt. Also auch da bewegen wir uns in einem Rahmen, wo wir sagen, okay, das ist für uns darstellbar, aber wir sind jetzt nicht hingegangen und haben gesagt, Leute, also man kann sich vorstellen, wir benutzen auch Strom bei unserer Produktion und können jetzt nicht hingehen und sagen, wir pflastern uns das Dach voll mit Solarpanelen und darauf basieren, produzieren wir dann unsere Produkte davon ab, dass man sich wahrscheinlich immer auf die Sonne verlassen könnte, könnten wir uns auch die ganzen Solarpaneele nicht leisten. Also auch da gehen wir mit einem notwendigen Realismus an und ich spreche mit unseren Kunden auch immer darüber, dass das klingt auch wieder so ein bisschen doof, aber ich sage es trotzdem, der Weg ist das Ziel. Also wenn ich mich hinstelle und sage, Nachhaltigkeit, das kostet mich mehr, das lohnt sich nicht, das kann ich mir nicht leisten, will ich nicht, dann stimmt das seltenst. Das ist immer auf eine gewisse Art und Weise möglich. Ich rede nicht davon, dass wir immer hundertprozentig, es gibt nicht immer nur Nullen und Einsen. Genauso gibt es eben auch Prozesse, die wir umstellen, wo wir sagen, okay, heute funktioniert das so, belasst das so, aber guck mal, hier dein Ersatzteilversand, da könnten wir doch mal anfangen. Da hast du sowieso nicht so den riesen Preisdruck, weil XYZ, deine Konditionen geben das her. Dann lass uns da starten, dann siehst du, wie es funktioniert und dann gucken wir, wie sich das vielleicht auch noch andere Effekte daraus ergeben können. Und so ist das bei jeder Entscheidung, die wir auch treffen, zum Beispiel Jobtickets, haben wir gemerkt, also klingt auch ganz banal, so, okay, es gibt ein Jobticket, aber dass das natürlich im Team einfach gut ankommt und eine gute Stimmung verbreitet, wenn man dann sagen kann, man kann sich vorstellen, wir zahlen jetzt nicht das allerhöchste Salär, das ist auch so, aber zumindest sagen kann, ja, aber ich kriege zumindest ein Jobticket. Und so auf einer ganz kleinen Flamme kann man das vielleicht vergleichen, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten die Wege gehen und wir das alles auch als einen Prozess verstehen und irgendwann in einer fernen Zukunft produzieren wir alles klimaneutral und sind ein nachhaltiges Vorbild in allen Lebenslagen. Das geht aber nicht immer und vor allem nicht, wenn man dabei auch noch ein Wirtschaftsunternehmen führen möchte, denn da kann man sich manche Dinge eben nicht aussuchen. Das allerhöchste Ziel bei uns ist auch, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind und dabei so nachhaltig wie möglich. Es hilft mir nichts, wenn ich das nachhaltigste Unternehmen der Welt bin und am Ende pleite gehe.
Wohl wahr. Weil das vielleicht auch eine Frage war, die vielleicht ein bisschen blöd kam. Wenn wir jetzt wissen, dass Ende des Jahres bei euch die erste richtig große Maschine installiert wird, also nach dem Prototypen die erste, die wahrscheinlich dann in die Serienproduktion gehen könnte, keine Ahnung. Mhm. Kommt die Frage vielleicht ein Jahr zu früh zu fragen, wie energieeffizient seid ihr da schon dran und wie groß hat, welche Bedeutung hatte der Faktor gehabt, der sicherlich immer mitschwingt, aber erstmal braucht man ja eine Anlage, die funktioniert, wo man sie weiter optimieren kann,
ja,
um es ganz platt zu machen.
Absolut, wobei wir auch da schon Dinge lernen können. Also sei das von wie gewisse Medien wie Dampf oder so genutzt werden oder ob man keinen Dampf nutzt und all diese Geschichten fließen schon ein und das Gute ist ja, das hatte ich auch versucht so ein bisschen auszudrücken, dass Nachhaltigkeit nicht immer damit zu tun hat, dass es auch teurer ist, sondern dass es auch ganz viele nachhaltige Entscheidungen gibt, die am Ende im Gesamtkonzept günstiger rauskommen. Deswegen liegt es in der Natur der Sache, dass wir das auch besonders dahingehend prüfen.
Okay, jetzt müssen wir gerade überlegen. Ne? Das ist ein großen, so kommen gleich in den nächsten Minuten irgendwie mal zum Schluss. Einen großen Aufruf, hier Kunden bestellt bei uns kräftig, den brauchen wir nicht machen, kommt gerade eh nicht hinterher. Oder sollen wir es tun?
Keine Ahnung. Also wir werden uns nicht dagegen wehren, wenn jemand sich jetzt aufgerufen fühlt, sich einmal seine Verpackung anzugucken und stehen da gerne beratend zur Tat. Und ich bin mir sicher, dass es alles darstellbar ist. Und würde mich freuen, wenn sich ein paar Leute melden.
Da wird es bestimmt eine Menge Firmen geben. Also mit denen ich bislang gesprochen habe, also dem ich euch kenne, erzähle ich immer wieder, es gibt eine Polsterfolie aus Papier. Ich kriege von meiner Geschäftspartnerin, wenn die dabei ist, öfter meinen Ellbogen in den Rücken, in die Rippen. So, jetzt hör mal auf mit der Geschichte, ich kann sie nicht
mehr hören. Ja, wir machen da ein Provisionsmodell draus, Jens, und dann kannst du mit der Kollegin zum Mittag mal einen ausgeben und dann macht sie das auch nicht mehr.
Ja, ist einfach eine coole Geschichte und mir macht es selber Spaß zu sehen, wie gut sowas ankommt mit Leuten, die man das erzählt, also wie offen da alle für sind. Also ich mache ja jetzt diesen Podcast seit ein Dreivierteljahr oder so und ich bin immer überrascht, dass es meistens die einfachen Lösungen sind, die oder dass immer mehr geht, als man denkt und es sind oft einfache Lösungen, die einen großen Impact haben.
Ja.
Und da seid ihr einfach ein Paradebeispiel für. Vielen Dank.
Gerne.
Und ja, auch danke, dass du dabei warst. Das Schlusswort würde ich gerne dir lassen. Hast du noch einen Tipp, einen Aufruf? Was möchtest du der Welt noch sagen über Paper? Paper, so.
Tatsächlich sagen wir ja intern Paper, aber das ist gar nicht so.
Doch, Papers.
Nein, super. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil ich habe lange aufgegeben. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten, das richtig zu machen. Und vielleicht übertrage ich das jetzt. Also ich will überhaupt nicht hier der Pastor sein und da eine Predigt halten, sondern einfach sagen, vielleicht versteht man das Thema Nachhaltigkeit nicht immer als eine komplette, unlösbare, riesenkomplizierte Angelegenheit, sondern auch da geht es immer in Schritten und es gibt nicht die eine Lösung und deswegen kann man auch PubAir, PubAir oder auch Paper sagen, das ist gar kein Problem.
Okay, ich nehme mit, ich sage nur noch Paper, vielen Dank, ich habe auch was zu
lernen. Sehr gerne, danke dir.
Christe, danke, dass du dabei warst. Der Christopher ist weg und er hat es mir jetzt nicht ganz so ein übel nachgesehen, dass ich den Firmennamen hier und da, also Paper heißt der ganze Laden, Paper, Luftpolsterfolie aus Hannover, wenn ihr da Interesse habt, das findet ihr ganz schnell im Netz und natürlich noch schneller in den Shownotes. Und machen wir es kurz, dort findet ihr auch eine Verlinkung zu unserer Community, nachhaltig-im-mittelstand.de. Sucht mal danach. Wir bauen eine Plattform auf für alle Menschen, die Bock haben, sich auszutauschen und den Sachen Nachhaltigkeit. Das heißt, wenn du Nachhaltigkeitsmanagerin bist, dann auf jeden Fall was Passendes für dich. Aber auch wenn Nachhaltigkeit nur in Anführungszeichen, ein Teilaspekt deines Jobs ist und du einfach den Austausch zu anderen suchst oder einfach ein bisschen Inspiration haben möchtest oder was auch immer, schau mal rein. In Kürze werden wir auch unsere Umfrage dort veröffentlichen, die wir, ich glaube, im September gestartet haben. Wird mal Zeit, dass wir da auch die Ergebnisse raushauen. So, das war's für die aktuelle Folge. Schön, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Und wie immer, ne, wenn dir das gefallen hat, was wir hier machen, lass doch gerne mal eine Sternebewertung da, einen Kommentar. Oder sag's deinen Freunden, dass wir hier Erfolgsgeschichten aus dem Mittelstand teilen. Ja, und das war's wirklich. Bis dahin, alles Gute.